Vor der Predigt hören wir jetzt noch auf ein Stück aus Gottes Wort. Es ist gleichzeitig der Text, über den dann Herr Birnstiel zu uns sprechen wird. Es ist die zweite Hälfte vom 1. Johannesbrief, Kapitel 3, von Vers 16 bis Vers 24. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Darum müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester notleiden. Wenn er sich ihnen verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Wenn das der Fall ist, wissen wir, dass wir auf der Seite der Wahrheit stehen. Zudem können wir damit unser Herz vor Gott zur Ruhe bringen. Denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlungen. Wenn unser Gewissen uns also nicht länger verurteilt, dann, liebe Freunde, können wir uns voll Zuversicht an Gott wenden und werden alles bekommen, was wir von ihm erbitten. Denn wir befolgen seine Gebote und tun das, was ihm gefällt. Gottes Gebot ist, wir sollen an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben. Und wir sollen einander lieben, wie Jesus es uns befohlen hat. Wer Gottes Gebote befolgt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und dass Gott in uns lebt, erkennen wir daran, dass er uns seinen Geist gegeben hat.
Es war auf einer Studentenkonferenz. In einer Aussprache pries ein junger Theologe in schwärmerischen Tönen die Seligkeit christlichen Lebens, sodass viele Zuhörer ob dieser Gefühlsschwelgerei Unbehagen empfanden, doch widersprechen mochte da niemand. Da erhob sich der ehrwürdige Theologieprofessor Adolf Schlatter, packte mit einem Griff einen Stuhl, hielt ihn hoch und knallte ihn auf den Boden, und alle sind erschrocken, waren still, und dann sagt er: Darauf kommt es gar nicht an, dass der Herr Vikarius jeden Morgen ein glückliches Herzchen hat, sondern dass wir Gottes Willen tun. Dann hat er sich wieder hingesetzt. Tja, das wünschen wir uns doch, jeden Morgen ein glückliches Herz zu haben, jeden Tag von Glück zu überschäumen. Das ist doch das, was wir wünschten, was unser Glaube verursacht, übernatürliches Glück. Dass der Glaube an Jesus unsere Welt in Ordnung bringt. Aber das ist nicht so. Glücksgefühle haben wir schon, aber nicht immer. Christen kennen sogar Schwermut und Orientierungslosigkeit und sind deshalb trotzdem Christen. Ja, manchmal ist es sogar so, dass christliches Leben noch schwieriger ist als nicht-christliches Leben. Für diese Christen, die nicht jeden Morgen mit glücklichem Herz aufstehen, die schwierige Zeiten im Glaubensleben kennen bis hin zu Zweifeln, sagt Johannes etwas ganz Wichtiges, so wie wir das eben hörten, und ich möchte nicht auf alle Verse eingehen, sondern nur zwei herausgreifen. Ich möchte anhand diesen Versen etwas, finde ich, Außerordentliches aufzeigen. Sind die Verse, wenn das der Fall ist, wissen wir, dass wir auf der Seite der Wahrheit stehen. Zudem können wir damit unser Herz vor Gott zur Ruhe bringen. Denn Wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott ist in seiner Größe, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlung. Ich habe das überschrieben, diese Botschaft, wenn uns unser Herz verklagt. Unser Abschied gehen deutliche Worte zur Bruderliebe voran. Meine Kinder, unsere Liebe darf nicht in Worten und schönen Reden sich erschöpfen, sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Aber was soll hier der zutiefst angefochtene Christ damit anfangen? Wie soll er dadurch gestärkt werden, wenn er gerade daran zweifelt? Gerade an seiner Fähigkeit zu lieben? Wie soll er dann noch erkennen, dass er aus der Wahrheit ist? Wenn er diese Liebe, die er sich da vorstellt, sich in seinem Herzen nicht so findet? Und wie soll er da zur Gewissheit kommen? Das ist der Ausgangspunkt der hier besprochenen Not. Es geht um die Frage, wie der so Angefochtene auch mitten in der Anfechtung zu der Gewissheit kommen kann, dass er dennoch aus der Wahrheit ist. Wer kennt diese Zeiten in seinem Leben nicht? Man kommt sich vor als einer, der Sache Gottes nicht wert ist. Die Liebe, die man leben soll, ist gedämpft. Irgendwie fehlt die Kraft und die Freude, von der man immer wieder hört, die in uns leben sollte. Es ist uns einfach unwohl. Und mit dem Psalmisten könnten wir sagen, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Oder wie es die gute Nachricht übersetzt, warum bin ich so mutlos? Muss ich denn verzweifeln? Am liebsten würde man davonlaufen, weil man sich dem Leben nicht mehr gewachsen fühlt. Ich schaffe es nicht, Christ zu sein, mag man dann für sich denken. Ich bin den ganzen Anforderungen, die ich an mich gestellt sehe, nicht mehr gewachsen. Und der Widersacher Gottes, der Teufel, freut sich natürlich über solche Befindlichkeiten in unserer Seele. Denn da kann in ihm die Hoffnung aufkommen, dass er jetzt uns austricksen kann. Dass er jetzt uns dazu bringt, unseren Glauben an den Nagel zu hängen. Petrus sagt, euer Feind, der Teufel, schleicht um die Herde wie ein hungriger Löwe, er wartet nur darauf, dass er jemand von euch verschlingen kann. Er wartet darauf. Und je schwächer wir uns fühlen, je geringer wir von uns und über uns denken, je mehr Angriffsfläche haben wir, je mehr Chance geben wir ihm, damit er uns vielleicht doch noch rumkriegt. Denn man greift jemanden nur dann wirklich an, wenn man denkt, dass er geschwächt ist, nicht wenn er stark ist. Der Teufel ist ja damit beschäftigt, uns ständig zu verklagen, so heißt es in der Offenbarung. Der unsere Brüder und Schwestern anklagt, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Tag und Nacht beschuldigt er sie vor unserem Gott. Offenbar hat er Gründe. Offenbar hat er Argumente, uns zu verklagen, vielleicht dieselben, die uns selbst anklagen. Genau das, was uns zutiefst beunruhigt. Es ist furchtbar, wenn uns unser Herz verklagt. Aber Johannes zeigt uns etwas ganz Hilfreiches. Er zeigt, wie wir aus solchem Dilemma herausfinden können. Er zeigt das, indem er sagt, wir können unser Herz vor Gott zur Ruhe bringen. Wir können unser Herz vor Gott zur Ruhe bringen. Oder zum Schweigen. Oder man könnte auch anders übersetzen, man könnte auch sagen, wir können unser Herz überreden. Dieses Wort, das Luther übersetzt, das mit zum Schweigen bringen, finden wir auch in der Apostelgeschichte. Und ich möchte euch zwei Stellen aufzeigen, damit ihr versteht, was die Grundbedeutung dieses Wortes meint. Ihr seht, so heißt es in der Apostelgeschichte 19, Vers 26, ihr seht und hört, dass dieser Paulus viel Volk abspenstig macht und überredet. Und nun ist das Wort überredet dasselbe Wort, was hier steht, zur Ruhe bringen. Und das ist ganz ein wichtiger Zusammenhang. Hier wird von Überreden gesprochen. Oder im 2. Korinther Kapitel 5, Vers 11. Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen. Auch hier ist dasselbe Wort für gewinnen. Also überreden. Wir versuchen Menschen zu überführen. Die Grundbedeutung dieses Wortes ist überzeugen oder überreden. Wir sollen also unser Herz überreden. Das heißt, Johannes sagt hier nicht nur einfach, bringt das Herz zur Ruhe und wir stehen da und wissen nicht, was wir tun sollen, sondern er sagt uns, überredet euer eigenes Herz. Überzeugt euer Herz, das so verzagt ist, dass euch euer Gewissen, das euch verklagt, stellt etwas dem gegenüber, überredet es. Entgegen unseren Gefühlen, die uns verklagen, halten wir an der Wahrheit Gottes fest. Wir stellen unsere subjektive Wahrnehmung, die objektiven Tatsachen Gottes gegenüber. Denn unser Glaube basiert ja nicht auf unseren Gefühlen, sondern auf dem Handeln Gottes. So halte ich meinem Herzen die Tatsachen Gottes entgegen, indem ich es überzeuge und überrede. Und das geht ganz praktisch so, dass ich die Bibel aufschlage und dort unumstößliche Tatsachen finde. Und wichtig ist, dass wir, wenn wir in solchen Zeiten kommen, wo wir verzagen, dass wir diese Bibelstellen kennen. Beispielsweise im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 12 und 13. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Jetzt kann ich das lesen und sagen, ja, stimmt Gott. Jesus, ich habe dir mein Leben anvertraut. Ich habe dir mein Leben übergeben. Es war schon 30 Jahre her, aber ich habe es gemacht. Ich weiß es. Ich habe da gebetet und es war mein tiefstes Anliegen, mit dir zu leben. Ich danke, dass ich dein Kind sein darf, auch wenn ich mich nicht so fühle. Ich danke, dass ich in dir geborgen sein darf, dass ich wissen darf, dass das stimmt. Egal, wo ich jetzt stehe. Ich kann den Kolosserbrief aufschlagen. Kolosser Kapitel 2, Vers 13. Einst wart ihr tot, denn ihr wart unbeschnitten. Das heißt, in ein Leben voller Schuld verstrickt. Aber Gott hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht. Er hat uns unsere ganze Schuld vergeben. Den Schuldschein, der uns wegen der nicht befolgten Gesetzesvorschrift belastete, hat er für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Herr, was hast du Wunderbares für mich getan? Ich weiß, ich kann es ja selber nicht gut machen. Ich habe es immer gemeint, ich könnte es noch selber gut machen, aber du hast es ja getan. Ich danke dir, dass du die Schuld für mich getragen hast. Oder wir schlagen den Römerbrief auf. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder gottesfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Woher, ich fühle mich so schlecht heute. Ich habe den Eindruck, ich kann dir nichts genügen, aber nicht einmal das vermag mich zu trennen von deiner Liebe. Was bist du für ein wunderbarer Gott? Wir unterschätzen die Kraft dessen, was Gott in seinem Wort uns sagt. Ich habe das mal ganz deutlich erlebt. Aber in meinen Semesterferien habe ich Taxi gefahren. Vom ersten Tag meiner Semesterferien bis zum letzten. Und dann bin ich wieder ins Studium gestiegen. Und das, einmal war ich wirklich nach dieser Zeit so komplett ausgelaugt, dass ich gar nicht wusste, ob ich überhaupt das noch weiter schaffe. Ich hatte überhaupt zu nichts mehr Lust. Und dann hatte ich noch in der Gemeinde einen Bibellesekreis, wo wir durch die ganze Bibel miteinander durchgelesen haben. Jetzt muss ich den auch noch vorbereiten. Und ich weiß noch, das war das Buch Samuel. Und aus Pflichtbewusstsein, weil ich ja dann noch was sagen musste, habe ich halt dann das ganze Buch Samuel durchgelesen. Das war für mich ein Schlüsselerlebnis des Glaubens. Ich war nachher komplett erfrischt. Das Wort Gottes hat mich ermutigt. Meine Niedergeschlagenheit war weg. Wir unterschätzen die Kraft des Wortes Gottes und den Zuspruch dieses Wortes. Wir könnten beliebig Bibeltexte anfügen, mit denen wir uns überreden können, unser Herz überreden. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem Pastor, der berichtet Folgendes. Er sagt, diese Predigt, die ich vor 30 Jahren hörte, werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Und ich weiß genau, wie es war. Als junger Pastor kam ich zu einer alten Frau, bei der es zum Sterben ging. Sie gehörte in der Gemeinde zu den lebendigsten Gliedern. Sie war seit vielen Jahren eine stille, treue Jüngerin Jesu. Wie war ich erstaunt, dass sie jetzt auf ihrem Krankenbett ganz verzweifelt war. Herr Pastor, ich kann nicht sterben. Ich gehe verloren. Meine Sünden, meine Schuld. So sagte sie. So klagte sie. Und was tat ich? Unerfahren, wie ich war, ich schalte sie aus. Wie sie so undankbar sein könnte. Jetzt zu klagen, sie sollte doch fröhlich sein, weil sie den Herrn Jesus gehört und so weiter und so fort. Das war gut gemeint, in dieser Lage aber völlig falsch. Die Tochter, eine reife Christin, hörte mich vom Nebenzimmer aus. Sie kam herein und zog mich vorsichtig heraus. Und sagte zu mir, Herr Pastor, nicht schelten. Mama hat Anfechtungen und Anfechtungen sind Zeichen des Lebens. Lassen Sie mich zur Mutter. Ich schweigte betroffen. Die Tochter ging zur Mutter ans Bett und fragte sie, wie es ihr ginge. Darauf antwortete sie, sie wäre ganz verzweifelt. Sie könne nicht froh sterben. Dann nannte die Tochter der Mutter ein Gotteswort nach dem anderen. Mama, du weißt doch, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Du weißt doch, er hat mich je und je geliebt. Er hat mich zu sich gezogen, aus lauter Güte. Und so ging es noch länger weiter. Darüber wurde die alte Mutter ganz still und froh. Die Tochter kam zu mir zurück und sagte nur, in Anfechtung hilft nur Gottes Wort. Nur Gottes Wort. Kennen wir das Wort überhaupt? Wissen wir, wo wir lesen müssen, wenn es so ist? Dann nützen die Zusprüche nicht viel. Ja, sei froh und glücklich und jetzt hast du. Da muss Gottes Wort her. Was hat Jesus gemacht? Als er in Versuchung geriet, diese 40 Tage, was hat er gemacht? Er hat Gottes Wort zitiert. So überzeugen wir unser Herz und so kommen wir zur Ruhe. Dann heißt es, dann wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz. Und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlungen. Der erste wichtige Schritt, den wir tun sollen, ist, dass wir in solchen Zeiten zu Gott kommen, zu ihm gehen, vor ihm das bringen, was uns bewegt, was uns Not macht, unsere Unzulänglichkeiten. Wer zu Gott eilt, wer vor ihn kommt, zeigt schon durch sein Verhalten, dass er in der Wahrheit steht. obwohl die Gefühle etwas ganz anderes sagen, obwohl das Herz uns verurteilt, eilen wir zu Gott. Denn wer in der Wahrheit ist, der weiß um die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Der weiß, dass er bei seinem Vater, bei seinem himmlischen Vater Zuversicht findet. Denn er kennt das Wort aus Psalm 34, Vers 19. Wenn sie verzweifelt sind und keinen Mut mehr haben, dann ist er ihnen nahe und hilft. Was hören wir denn dauernd? Wenn die Leute verzweifelt und mutlos sind, dann höre ich, Gott ist nicht mehr da. Wo bist du? Du warst noch nie so weit weg. Ja, was steht da? Dann ist er ihnen nahe und hilft. Wer das weiß, kann in jeder Situation zu Gott kommen, wie es im Hebräerbrief steht. Wir wollen also voll Zuversicht vor unseren Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns seine Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Wir gehen zu Gott, weil wir von ihm Hilfe bekommen, weil wir wissen, wenn wir zu ihm kommen, dann schilt er uns nicht aus. So heißt es auch im Jakobusbrief. Wenn uns Weisheit mangelt, dann sollen wir um Weisheit bitten, denn Gott gibt gerne und er schilt uns nicht. Das heißt, wenn wir vor Gott kommen, müssen wir nicht zuerst ein Referat abhören, was bist du nun für einer, dass du es nicht selber geschafft hast und dass du es nicht besser kannst, jetzt bist du schon so lange Christ und immer noch und pipapo. Nein, er hilft uns. Er sagt, höchstens hättest du eigentlich früher kommen können, er hätte dir schon früher geholfen. Vor diesem Thron können wir uns aussprechen. Und alle, die länger im Glauben stehen, kennen Zeiten der Anfechtung. Zeiten, wo wir verunsichert sind. Zeiten, wo wir fragen, ob wir es wirklich richtig machen, ob wir es schaffen. Und dann sollten wir nicht zögern, bei Gott Zuflucht zu suchen. Das kann geschehen, wenn wir uns in die Stille zurückziehen, auf einen Spaziergang, in einen ruhigen Raum, an einen ruhigen Ort. Einmal ganz still werden, wo kein Handy läuft und kein Fernseher und keine CD und kein DVD. Einfach still. Ganz offen können wir zu Gott kommen und mit David sagen, durchforsche mich Gott, ziehe mich mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Der Glaubende soll wissen, dass Gott ihn viel besser kennt als er sich selbst. Also, Gott sieht mein ganzes Leben, nicht nur meine momentane Situation. Denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlungen. Gottes Herz ist größer als mein Herz zum Glück. Er ist barmherziger, als wir mit uns selbst oft sind. Und er weiß alles. Er sieht nicht nur unsere Verfehlungen. Denn oft kann es auch sein, dass wir wirklich gesündigt haben und dann erschrecken und irgendwie den Eindruck haben, es gibt keinen Weg mehr. Gott sieht nicht nur, was wir falsch gemacht haben. Er sieht unser ganzes Leben. Das wird am Leben des Petrus so deutlich. Jesus sagte zu ihm, bevor er gekreuzigt wurde, Simon, Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen, wie ein Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umkehrst und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Es ist etwas Unwahrscheinliches, was hier Jesus dem Petrus sagt. Tatsächlich hatte Petrus Jesus verleugnet, das wissen ja die meisten von uns. Und das war vermutlich die dunkelste und schrecklichste Erfahrung seines Lebens. Er hätte im Erdboden versinken können, der Petrus. Er hat geheult wie ein Kind, als er realisierte, was er getan hat, dass er seinen Herrn verleumdet hat, wo er noch vorher gesagt hat, ich gehe mit dir in den Tod. Doch Jesus sah nicht nur diese schlimme Tat, diese große Sünde. Petrus war bei ihm nicht abgeschrieben, weil er das getan hatte. Jesus hat gesehen und gewusst, dass es Petrus leid tun würde. Dass er über sich selbst zutiefst erschrecken wird. Und dass er umkehren wird wieder. Er sah das ganze Leben und die ganze Person von Petrus. Er wusste, er wird sein Tun bereuen. Jesus hat nicht vergessen, was Petrus all die Jahre, in denen er mit ihm unterwegs war, getan hatte. Er vergaß nicht, wie sehr er ihn liebte. War es nicht Petrus, der immer rannte, wenn er Jesus sah? War es nicht Petrus, der nicht mehr im Schiff bleiben konnte, weil Jesus auf dem Wasser war? Er musste der Erste sein bei Jesus. Jesus hat das nicht vergessen. Wenn wir sündigen und ein Leben lang Jesus gedient haben, dann wird er nicht einfach alles vergessen, was wir bis dahin getan haben. Dann wird er nicht sagen, so und jetzt habe ich dich erwischt und jetzt ist der Punkt da, da ist jetzt fertig. Sondern wenn ich meine Schuld bekenne, wird mich Gott wieder aufheben. Und was hat Petrus für einen wunderbaren Auftrag bekommen? Er hat nachher nicht gesagt, du wirst nachher in den Synagogen, wirst du dafür sorgen, dass die reingehalten werden. Das ist nun ein guter Job für dich. Ich vergebe dir zwar, aber das ist ein guter Job für dich. Für den taugst du noch. Nein, stärke den Glauben deiner Brüder. Jesus hat ihm eine sehr hohe Aufgabe gegeben. Trotz dieser großen Sünde setzt ihn Jesus dazu ein, den Glauben der Christen zu stärken. Denn Gott kennt alles. Er sieht nicht nur unsere jetzige Situation, sondern er sieht unser ganzes Leben. Und er sieht, was uns wirklich bewegt im Herzen. Noch etwas weiß Gott, das wird er nicht vergessen. Er denkt daran, was Jesus für mich und für dich getan hat. Unser Herz in seiner Enge sieht nur die Tat, die es bedrückt, die Unzulänglichkeiten, die es wahrnimmt, die es entmutigt, die ihm das Urteil spricht. Gott aber sieht auf die Liebestat seines Sohnes, die er nicht zurücknimmt. Jesus selbst steht vor dem Vater und er verteidigt uns, wie es im Johannesbrief heißt, wenn jemand von einer Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühnopfer für uns und unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Jesus steht da und sagt, Vater, der gehört zu mir. Für den bin ich gestorben. Lass ihn. Gott sagt, ich lass ihn. Das ist meine Barmherzigkeit und meine Gnade. Gott sieht immer alles. Er vergisst nie, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und er vergisst auch nie, was wir für ihn getan haben in unseren guten Zeiten. Ich spreche nicht davon, dass wenn wir in einer Sünde verharren, in Sünde bleiben. Das ist ein anderes Thema. Ich glaube, ihr wisst, von was ich spreche. Ich spreche von Anfechtung. Ich spreche von Sünde, die in unser Leben hineinkommt, über die wir erschüttert sind. Die uns in die Tiefe treibt, weil wir denken, jetzt habe ich alles verpatzt. Nein. Du kannst dein eigenes Herz überzeugen, das dich verklagt. Und du kannst immer zu Gott kommen und er sieht alles. Und er wird dich wieder aufrichten. Er wird dich wieder ermutigen. Wir haben einen großartigen Gott, einen Gott, der uns kennt. Und der ein großes, liebendes Herz hat, größer, als wir uns das vermutlich vorstellen können. Deshalb dürfen und sollen wir uns in jeder Situation an ihn wenden. Dadurch zeigen wir, dass wir in der Wahrheit leben. Selbst wenn der Teufel uns verklagt, wird er nicht zu seinem Ziel kommen. In der Offenbarung steht nämlich genau nachdem, dass gesagt wird, dass der Teufel uns Tag und Nacht verklagt, steht Folgendes. Aber sie haben über ihn triumphiert, über den Teufel. weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat und weil sie sich ohne Rücksicht auf ihr Leben zur Botschaft von Jesus bekannten, bereit dafür sogar in den Tod zu gehen. In Jesus überwinden wir alles, sogar die Anklagen. Und wenn uns unser Gewissen verurteilt, dann sollen wir wissen, dass wir unser Herz überreden sollen. Wir sollen das hervornehmen, was Gott gesagt hat und ihm das mehr glauben, als wir uns glauben. Manchmal glauben wir unsere Interpretation mehr als das, was Gott sagt, wenn wir von Herzen bereuen. Dann sagen wir, aber ich kann mir immer noch nicht vergeben. Das ist Unglaube. Wenn mir Gott vergibt, dann ist vergeben. Ich sage nochmals, wenn ich in der Sünde verharre, wenn ich einfach in der Sünde lebe und das gefällt mir, ist das ein anderes Thema. Ich spreche nicht von dem. Ich spreche von Anfechtung, von tiefer Not, von der Wahrnehmung unserer Unzulänglichkeit, von dem, dass wir denken, ich hätte in meinem Leben vielleicht doch mehr machen können. Ich habe es doch nicht geschafft und ich bin nicht würdig, Gottes Kind zu sein, dann müssen wir unser Herz überzeugen. Dann muss das Wort Gottes ran. Dann müssen wir das Herz überreden und wieder neu uns ermutigen lassen und mit Jesus vorwärts gehen. Dann werden wir triumphieren, weil das Lamm sein Blut für uns vergossen hat und weil wir ohne Rücksicht auf unser Leben zur Botschaft von Jesus uns bekennen, bereit sogar für uns für ihn zu sterben. In Jesus überwinden wir alles. Wenn uns unser Herz verklagt, so wird Gott es trösten. Und wie zeigt er uns hier diesen beiden Versen? Ich bete mit uns. Ja, Vater, wir danken dir, dass du ein liebender und großartiger Gott bist. Ja, und unser Herz ist oft viel, viel kleiner als deines. Und viele Fragen bewegen uns in unserem Leben, auch in der Zeit, wo wir dir dienen und folgen. Wir hätten vieles besser und anders machen können. Und unser Herz will uns immer wieder verklagen. Aber ich danke dir, dass du größer bist als unser Herz. Und dass wir unser Herz überreden können mit der Wahrheit, die in deinem Wort steht. Dass wir wieder aufgerichtet werden. Und danke, dass wir wissen, dass du alles weißt, du kennst unser ganzes Leben. Das, was zurückliegt und das, was vor uns liegt. Und du weißt, was dein Sohn für uns getan hat am Kreuz. Wir danken dir, dass das uns Geborgenheit gibt. Und in schwierigen Stunden Halt, damit wir wieder ermutigt werden in der Mutlosigkeit. Denn du bist gnädig und barmherzig und du hast ein großes Herz. Wir beten dich an. Amen.
Mein Jesus, mein Retter, Herr, keinen ich so wie du, solange ich bin, lobe ich dich und das, wo deine Liebe tut. Mein Tröster, Beschützer,